Die große Sorge, die natürlich jetzt gerade immer in den neuen Mobilitätsfragen passiert, ist natürlich, dass so eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Na, gerade beim fliegenden Auto kann man sich das wunderbar vorstellen. Ja, die Reichen fliegen oben rum und die Armen müssen in der versifften U-Bahn fahren. Ja, das halte ich für eine Illusion. Ja, also man sieht das gerade sehr stark in dem Konflikt rund um den Verbrenner, das zu einer großen Kränkung der älteren Generationen führt. Ja, weil die haben sich, als sie das Ding gefahren sind, die haben das assoziiert mit Freiheit, ja, Wohlstandsaufstieg. Und das kritisieren wir jetzt an ihnen. Und das führt natürlich zu Kränkungen und die führen zu Verhärtungen. Die müssen wir gerade ausverhandeln. Der große fundamentale Shift wird eben sein, wie gehen wir mit Mobilität um, wenn sie ubiquitär ist und wir nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Und dann wird es erst richtig spannend und dann beginnt auch die nächste zivilisatorische Epoche. Und auf die freue ich mich auch.
Das sagt Tristan Hawkes über die Zukunft der Mobilität.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Unsere Mobilität ist im Wandel, auch wegen des Klimaschutzes. Aber es kommen nicht alle damit zurecht. Manche wollen ihr persönliches Mobilitätsverhalten gar nicht ändern. Manche wollen sogar vorschreiben, weniger unterwegs zu sein. Gibt es vielleicht ein Grundrecht auf Mobilität? Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf unseren Mobilitätsbedarf? Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Am besten, wir fragen einen Zukunftsforscher. Ich bin Marcel Kilic und bei uns im Studio ist Tristan Hawkes. Er ist Zukunftsforscher und Speaker. Gehört zur Generation der Millennials oder Gen Y, da gehören wir beide dazu, daher gerne per Du. Er kommt gerade aus einer Veranstaltung aus Basel, direkt vom Flughafen zu uns ins Studio. Tristan Hawkes, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
Jetzt bist du mit dem Flugzeug gekommen. Es gibt so ein Buzzword, Flight Shaming, Flugscham. Ich habe zu Hause auch eine Weltkartenpinnwand aufgehängt und ich pinne da ab, wo ich war. Und ich bin gar nicht so sicher, potenzielle Kinder, irgendwann mal sind die dann stolz darauf, wo ihr Vater schon war, oder müssen sich die dann vor ihren Klassenkameraden rechtfertigen, was ich da eigentlich so getrieben habe, wo man sich doch alles im Internet anschauen kann.
Ja gut, das war eine kurzzeitige Phase. Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Die Flugschamwelle ist ja auch langsam wieder abgeebbt. Was ich selber bemerke, also ich kann das ja öffentlich bekennen, ich zahle immer extra für den ökologischen Ausgleich. Nur was natürlich passiert ist, und dafür sollte man, finde ich, schon ein bisschen Scham verspüren, wenn man Flüge für 50, 60 Euro buchen kann die ganze Zeit. Wir müssen uns einfach nochmal vergegenwärtigen, was wir da eigentlich gerade machen, was für eine unglaublich geile technologische Leistung dahinter steht, aber die natürlich dann auch monetär huldigen zu einem gewissen Grad. Und wir sehen ja auch, es gab jetzt nach den Lockdowns diese Rache-Reisezeit, wo alle ganz viel gereist sind. Und das habe ich prognostiziert. Man darf als Zukunftsforscher das ja auch mal betonen, wenn man mal recht hatte, weil die Medien wollen ja immer nur hören, wenn man Unrecht hatte, dass es so eine Phase gibt, wo ganz konzentriert ganz viel gereist werden wird und das zu einer Überforderung führt und dann vor allem auch die touristischen Orte da wieder runterfahren. Das sehen wir ja, Hallstatt, Venedig und so weiter. Das heißt, das Reisen, das Fliegen vielleicht insofern nicht ganz teuer und nicht ganz billig ist, sondern sich in der Mitte einpendeln und wir es wieder neu wertschätzen lernen, das, glaube ich, wird jetzt passieren.
Jetzt hast du es erwähnt, dieses Rache-Reisen, jetzt waren wir eine ganze Weile zu Hause, aber andererseits hat sich in dieser Zeit auch Mobilität weiterentwickelt. Ja? Also man erkennt das zum Beispiel, klassische Branche Unternehmensberatung, da sind viele Österreicher nach Deutschland geflogen, immer mehr ist da jetzt online. Verändert sich dieses Bedürfnis oder ist es genau das Gegenteil der Fall durch diese digitale, virtuelle Kommunikation, sehnen wir uns nach Emotionen und physischen Erlebnissen, die wir an anderen Orten erleben.
Ja, du sprichst natürlich einen total wichtigen Punkt an. Wenn Veranstaltungen und zwischenmenschliche analoge Treffen besser, also schlechter wären als digitale, dann hätten wir ja einfach alles digital behalten jetzt, oder? Nach den Lockdowns. Dann hätte man gesagt, also für Unternehmen ist das ja genial. Viel weniger Reisekosten, keine Locations und, und. Was sich jetzt gerade auftut, ist aber, dass wir merken, wir müssen das Mittel und den Ort an den Zweck anpassen. Ja, weil es gab ja Zeiten, da sind wir und da sind wir alle schuldig gewesen, für ein halbstündiges Meeting quer durch Europa geflogen. Das war Zeitverschwendung. Genauso will man aber auch keine achtstündige Zoom-Konferenz machen statt einem Kongress. Ja, dann pennen einem die Leute ein, auch zu Recht. Also wir passen das Kommunikationsmittel eigentlich daran an, was wir damit bezwecken. Und das führt natürlich auch zu grundlegenden Mobilitätsfragen. Ja, weil natürlich dieses, wir sind ja gerade im Reiseverhalten, dieses ganz kurze Hopping, das merkt man ja auch gerade im touristischen Bereich, so Tagestouristen, die sind nicht gern gesehen. Ja, das wollen wir nicht. Und das finde ich auch zu Recht so. Also wir priorisieren jetzt immer mehr den Kommunikations- und den Mobilitätskanal, je nachdem, was wir damit bezwecken. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das viele der Mobilitätsplayer, sage ich mal, haben. Jeder will eigentlich alle anderen weghaben. will den Markt dominieren. Ja, die Bahn will, dass alle nur Bahn fahren. Die Flugzeugindustrie will, dass man jede Strecke fliegt. Autos sowieso, ich glaube, die Diskussion kennen wir und. Es gibt ja auch so ein paar sehr fahrradüberzeugte Leute, die dann sagen, ach, alles so 100 Kilometer, das kann man schon im Tag fahren. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir das mal neu verhandeln. Ja, und da geht es natürlich dann um die Schnittstellen und die Kooperationswillen zwischen den Mobilitätspartnern. Aber das werden wir jetzt brauchen, gerade mit Blick auf die Klimakrise. Statt dass, wie jetzt, die Lösung, die man ja ganz oft spürt, die im Raum steht, dass wir einfach das selbstfliegende, selbstfahrende Auto bauen. Das hat dann alle Mobilitätsteilnehmer besiegt, für immer. Das ist eine Illusion. Ja? Also eine Repriorisierung von Kommunikation und Mobilität, das passiert jetzt, glaube ich, und das finde ich eigentlich auch ganz super.
Die Grundrechte, die sind für uns selbstverständlich, aber eigentlich nicht in Stein gemeißelt in diesem Sinne, dass nicht keine dazukommen können. Also dieses Recht auf Leben, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das sind Grundrechte, die haben wir schon ganz lange. Aber zum Beispiel das Recht auf Datenschutz, das gibt es noch gar nicht so lange. Wie sieht es aus mit einem Menschenrecht oder einem Grundrecht auf Mobilität?
Es ist natürlich ein so dermaßen tiefes Grundbedürfnis und ist ja auch eigentlich das, was uns als Humanität so besonders gemacht hat. Ja, also die eine Sache, die wir wirklich gut konnten, ist das Pioniertum. Und das ist natürlich mit Mobilitätsformen verbunden. Also wenn man sich mal zurückschaut, was wir als Menschheit schon abgezogen haben an Mobilitätstendenzen und mit irgendwelchen alten holzernen Schiffern da irgendwie quer über die Meere zu fahren, nur um neue Orte zu finden, dann sieht man ja, das ist ein tiefes, tiefes Bedürfnis. Und dem würde natürlich auch ein Grundrecht folgen müssen, wenn es nicht so klar ubiquitär wäre. Wir alle wissen, das wird man nicht als Grundrecht etablieren müssen, weil das so tief in uns drin eigentlich verankert ist. Und also ich schaue mir an, eine politische Partei, die sagt, wir wollen Mobilität verbieten, das wird politisch relativ schwierig sein und mehrheitsgesellschaftlich. Also es ist sowieso schon eins, wäre meine Antwort, ein bisschen paradoxerweise.
Andererseits sind wir ja dann vom Nomadenvolk plötzlich sesshaft geworden, 10.000 Jahre her, haben begonnen, Ziegen zu domestizieren und Landwirtschaft zu betreiben. Also irgendwie, ist das ein Bedürfnis, das sich wandelt in der Zeit oder ist es doch irgendwo bis in alle Ewigkeit in uns drin?
Das ist ja die Paradoxie des Menschen, oder? Auf der einen Seite sind wir sesshaft geworden, da sind ja auch die großen Hochkulturen gestartet, Rom, China und so weiter. Auf der anderen Seite ist natürlich das Bedürfnis, weiter mobil zu sein und sagen, den nächsten Horizont zu erobern, auch ganz tief in uns drin. Und es ist wie so oft mit dem Homo sapien immer sehr schwierig, ihn nur auf eine Sache festzulegen, sondern wir können und wir wollen in dem Sinne auch beides. Ganz oft entsteht die Zukunft auch dann, wenn sich so vermeintliche Widersprüche miteinander vermengen. Und heutzutage kann man ja problemlos in, ich erfinde es mal, hinter Polskirchen irgendwo wohnen und noch immer Weltbürger sein, ja, weil man mit der Welt verbunden ist, digitaler Natur und weil auch die Mobilitätszugänge viel, viel einfacher geworden sind. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Ja, vor 150, vor 200 Jahren warst du entweder Aristokrat, der irgendwie rumreist und überall Trauben frisst oder was auch immer die gemacht haben, oder du warst Bauer, der in der Pampa festhing. Das hat sich unglaublich schnell gewandelt. Also es ist eigentlich ein sowohl als auch. Ja, wir mögen unsere eigene Höhle, wir Menschen. Ja, dazu sind wir halt auch gebaut, unser eigenes Lagerfeuer. Und gleichzeitig wollen wir, also ich möchte irgendwann das Weltall erobern. Ja? Also so muss man das, glaube ich, sehen.
Auch Mobilität.
So, die nächste Ebene der Mobilität ist dann das Weltraum wieder.
Ja, das wird teuer mit der CO2-Kompensation, wenn das dein Anliegen ist.
Ach, ich sehe ja gar nicht so in Nullsummenspielen. Also wir betrachten ja gerade im ökologischen Mobilitätskontext die Welt sehr als Nullsummenspiel. Wir haben eine fixe Menge an Dinosauriersaft im Planeten und wenn der weg ist, dann war es das. Ja? So funktioniert die Zukunft nicht. Ja? Wir sind in einer zivilisatorischen Stufe noch ziemlich weit hinten nach. Ich sag mal so, die Stufe 5 ist, dann baut man eine Dyson-Sphäre um die Sonne und kriegt jedes Stück Energie von dort. Ja, wir bewegen uns vielleicht noch nicht ganz so weit, aber jetzt gerade durch die neuen ökologischen Energieformen kommen wir in eine Zeit hinein, wo es nicht mehr eine fixe Menge gibt, sondern wo sich das System öffnet. Wir sind in keinem geschlossenen System. Wir haben den besten Reaktor, den man sich wünschen kann, am Himmel, nämlich die Sonne. Und das ist total schwer für uns. Und da ist, glaube ich, auch dieser Generationenkonflikt, über den ich so oft spreche, zwischen den Mobilitätseinstellungen. Was bedeutet das für Mobilität, wenn du einfach am Anfang des Monats, Unternehmen auch, die Welt, eine Flatrate für Strom zahlt und so viel davon konsumieren kann, wie sie möchte? Auf einmal lösen sich ganz viele von diesen Verknappungsdenken, die wir gerade haben. Und meiner Prognose nach und auch der Prognose von wesentlich schlaueren Menschen als mir, kommt das in den nächsten 20, 25 Jahren. Ja? In Österreich können wir doppelt so viel produzieren, wie wir bräuchten jetzt, wenn man nur wollte. Ja? Also ich will damit sagen, der große fundamentale Shift wird eben sein, wie gehen wir mit Mobilität um, wenn sie ubiquitär ist und wir nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Und dann wird es erst richtig spannend und dann beginnt auch die nächste zivilisatorische Epoche und auf die freue ich mich auch.
Jetzt haben wir einerseits den Individualverkehr, andererseits öffentliche Verkehrsmittel, die dann auch eine staatliche Struktur zur Verfügung stellt. Andererseits bin ich mit meinem Auto ja auch nur so weit individuell, wo es eine Straße gibt. Ja, wenn ich irgendwo wohne, wo es nur einen Feldweg gibt, ja, dann bin ich dann meiner Mobilität eingeschränkt. Andererseits hat auch eine Auswirkung einer Autobahn in ein entlegenes Gebiet ganz große Themen, die wir in Europa diskutieren. Wo werden Autobahnen noch gebaut? Andererseits, wohin werden Eisenbahnschienen gelegt? Ich glaube, es gibt in Österreich eine Gemeinde oder einen Bezirk, Güssing im Burgenland, der einzige Bezirk, in dem es keinen Bahnhof gibt. Um das zusammenzufassen, wie individuell kann es sein, wie viel müssen wir für die Masse tun? Das spinnt sich dann auch weiter, wenn wir in die Öffi-Tickets hineingehen. Also jetzt haben wir in Österreich das Klimaticket, eine große Errungenschaft in diesem Fleckerlteppich, den wir hatten. Luxemburg, könnte man jetzt argumentieren, stellt öffentliche Verkehrsmittel ganz gratis zur Verfügung.
Ja, die haben natürlich den Vorteil, dass sie auch ein bisschen kleiner sind, aber die sind da schon im sehr, sehr am richtigen Weg. Da geht es natürlich auch vor allem um die Kostenpsychologie bei Menschen. Und das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Und ich erinnere mich, das Beispiel mit der Straße, das war, deswegen finde ich den Diskurs darum auch manchmal so, also man merkt es ja gerade, wenn so die Fridays für Hubraum-Leute auf die Fahrradfetischisten treffen, dann werden die Fronten ja so hart, dass man das Gefühl hat, man diskutiert auf Kindergartenniveau. Und ich erinnere mich eben daran, dass mir mein Vater damals, als ich langsam erwachsen geworden bin, mir erklärt hat, warum wir eigentlich gerne Steuern zahlen, ja, als Familie. Wegen genau diesem Straßenbeispiel. Und das ist doch einleuchtend. Ja? Also es ist ein sowohl als auch. Und die große Sorge, die natürlich jetzt gerade immer in den neuen Mobilitätsfragen passiert, auch gerechtfertigterweise, ist natürlich, dass so eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Na, gerade beim fliegenden Auto kann man sich das wunderbar vorstellen. Ja, die Reichen fliegen oben rum und die Armen müssen in der versifften U-Bahn fahren. Ja? Das halte ich für eine Illusion. Also ganz oft sind natürlich die neuen Mobilitätsmittel immer erstmal bei den Eliten verankert. Das war beim Fliegen genauso, jetzt ist es ubiquitär. Das ist ein Teil des Prozesses. Der ist auch wichtig. Also jetzt müssen wir das, glaube ich, auch akzeptieren. Dasselbe wie jetzt ins Weltall fliegen. Ja, ist auch nicht anders. Können jetzt auch mal gerade die Millionäre. Aber mit der Zeit wird es eben massenfähig. Und das müssen wir auch akzeptieren, diesen Schritt, statt es von Anfang an als sozusagen in so einem klassenkampfartigen Denken einfach kaputt zu schlagen. Ja, weil dazu will ich zu dringend in den Weltraum. Ehrlicherweise.
Ja, du hast doch das Fahrrad erwähnt. Vom Weltall bis zum vielleicht einfachsten Verkehrsmittel, das wir kennen, das wir mit unseren Wadeln betreiben, das Fahrrad. Der ÖAMTC, der ja diesen Podcast herausgibt, was uns bewegt, der wird von vielen als Autofahrerclub wahrgenommen. Letztendlich sind es auch viele Mitglieder, die Hilfe rund ums Auto anfragen und das bietet der ÖAMTC auch an, aber eben nicht nur. Und diese vielen Mobilitätsformen, die spiegeln sich auch im Club wieder. Zum Beispiel hat das Fahrrad jetzt sein Comeback. Es gibt auch Pannenhilfe per Fahrrad, gelbe Engel, die per Fahrrad kommen, dann aber auch Autos helfen, also auch motorisierten Fahrzeugen helfen. 1896 hat eine der beiden Vorläuferorganisationen eigentlich als Radfahrvereinigung begonnen. Also auch das Fahrradfahren ist hier verankert. Aus deiner Sicht, als Trendforscher, wie hat sich die Mobilität in den letzten Jahrzehnten verändert? Wohin geht dann auch noch die Reise hin? Man hat immer den Eindruck, es gibt immer wieder so ein Revival. Ja? Das Fahrrad kommt wieder zurück, jetzt mit Elektromobilität, auch der Scooter. Ich meine, wie wir in der Volksschule waren, da waren diese Scooter so beliebt. Und das
über die analogen.
Genau. Jetzt gibt es die gleichen wieder mit Strom. Und unsere Großeltern haben gesagt, warum braucht man diese Scooter am Gehsteig? Und jetzt sagen wir, naja, wir sind ja wenigstens noch selber gefahren, wir hatten keine Batterie mit. Also wie schaust du auf diese Situation als Trendforscher? Du hast ja auch viel mit jungen Menschen zu tun.
Ja, im Rückspiegel wirken wir alle immer spießig. Ne? Mhm. Also ich habe dasselbe wahrscheinlich auch wie du, wo ich mir denke, müssen wir wirklich diese ganzen blöden E-Scooter da rumstehen haben? Also die verbauen mir meinen Parkplatz oder so. Also man kennt diese Klischees und das passiert jedem Mal. Das ist ja auch in Ordnung, weil das, was wir vielleicht auch als Errungenschaft oder neuen Lebensstil zu einem gewissen Grad gesehen haben, war ja für unsere Zeit sehr gut. Und ganz oft haben wir das Gefühl, dass es dann kritisiert wird. Ja, also man sieht das gerade sehr stark in dem Konflikt rund um den Verbrenner, wo dann eben dadurch, dass eben neue Mobilitätsformen rausgebracht werden oder alte Kulturformen auch wieder zurückkommen, das zu einer großen Kränkung der älteren Generationen führt. Ja, weil die haben sich, als sie das Ding gefahren sind, die haben das assoziiert mit Freiheit, ja, und auch mit einem neuen Aufbruch, ja, Wohlstandsaufstieg. Und das kritisieren wir jetzt an ihnen. Und das führt natürlich zu Kränkungen und die führen zu Verhärtungen. Und die müssen wir gerade ausverhandeln. Übrigens, gerade weil es der ÖMTC ja auch macht, ich hatte neulich mit dem Fahrrad in Wien einen Platten und habe eure Hilfsstation gefunden und habe ihn wieder flicken können. Also insofern danke dafür, dass ihr nicht nur für Autofahrer da seid. Wobei, ich bin ja auch alles. Ja? Ich fliege, ich fahre Auto. Gut, das Einzige, was ich nicht tue, sind diese blöden Elektroscooter, muss ich ehrlich eingestehen. Da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu altbacken. Aber ich versuche mich auch langsam in diese pluralistischen Mobilitätsformen einzulassen. Und da kommt uns ja die Digitalisierung sehr gelegen. Ja, weil wir können die verschiedenen Mobilitätsakteure jetzt auch sinnvoll miteinander verbinden. Das Problem ist, und das spüren, glaube ich, viele, deswegen greifen wir auch so oft zum Auto, es scheitert immer an den Schnittstellen. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich bin ja viel unterwegs für Vorträge und Beratungen und so den üblichen Kram, wenn ich wirklich mal konsequent denken würde, okay, ich will hier mit der Bahn fahren, dann vielleicht fliegen und von dem Ende einen Scooter nehmen oder so, brauche ich schon wieder 3-4 verschiedene Apps. Das treibt mich in den Wahnsinn. Das muss ich einfach sagen. Also da klinge ich schon wieder wie ein Boomer. Ja? Aber es rutscht einem immer wieder raus. Also es geht um die Schnittstellen und die Easiness of Usability. Und die sind noch gerade sehr, sehr verhärtet. Und deswegen greifen auch so viele dann zum Auto. Ja, weil man, ja, bevor ich mir jetzt noch 3 Apps runterlade, haue ich mich einfach in die Karre. Die kenne ich, die mag mich. Da habe ich meinen eigenen, ja, auch ein bisschen geschützten Bereich. Das ist schon auch nachvollziehbar. Also da wird, glaube ich, die Konsolidierung auch verschiedener Mobilitätsplayer. Ich meine, erinnere dich mal daran, wie es am Anfang, wie viele verschiedene von diesen Elektroscooter-Firmen und Bikesharing-Dingern es gab. 12, 14, das wird immer weniger, das konsolidiert sich jetzt runter. Und wenn es dann ein paar wenige sind, dann kann man die vielleicht auch ja da ein bisschen dazu zu motivieren, sinnvoller miteinander zu kooperieren. Am Anfang ist natürlich immer dieses freie Spiel der Mächte, das ist schon wichtig. Und ich freue mich auf die Zeit, wo ich wirklich problemlos einfach mit einer Application, vielleicht könnte es ja die ÖMTC machen, einfach meine Reise von A nach B buche und mir dann nicht um die verschiedenen Mobilitätsvehikel, sagen wir mal, große Sorgen machen muss, sondern es funktioniert alles seamlessly, ist ja das englische Wort dafür, in einer App. Das wäre, glaube ich, schon mal ein sehr großer Schritt, weil, muss man schon sagen, neue Mobilitätsformen, die lebt man ja ganz gerne vor, nicht weil sie schlechter sind, sondern weil sie für die Strecke eigentlich besser sind. Ja? Und ganz oft gibt es ja dann diese Verweigerung. Also ich sag's mal man hört es ja, ich verbringe viel Zeit in Deutschland, deutschen Kulturkampf, Elektroauto, Verbrennerauto. Die Quote an Leuten, die Elektro gefahren sind und dann wieder zurück zum Verbrenner wollen, ist unglaublich niedrig. Ja, aber das erste Überwinden dieser Hemmschwelle, die ist natürlich relativ schwierig. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das darf ich als halber Deutscher auch sagen, es gab diese Phase, wo man gemerkt hat, das mit den Elektroautos könnte was werden. Und daraufhin hat natürlich die Verbrennerindustrie sehr nervös reagiert und hat ein paar, ich sag's mal vorsichtig, zwielichtig, dubiose Studien rausgebracht mit sehr vielen Argumenten dagegen. Und die haben sich natürlich, so wie Deutschland ist, Verbrennernation, Autonation, so sehr ins gemeinschaftliche Kulturwohl eingebaut, dass wir die nicht mehr rauskriegen, obwohl sie großteils nicht stimmen. Ja, da hat man, und jetzt müssen sie aber alle auf Elektro umrüsten und haben sich quasi in ihrem eigenen potenziellen Kundenstamm ins Bein geschossen. Ja, und da sieht man eben, was auch passiert, wenn man krampfhaft an der Vergangenheit festhält, dann ist es sehr schwer, in die Zukunft mitzukommen. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, das merke ich jetzt gerade sehr stark, dass man die Vergangenheit nicht dämonisiert. In ihrem Kontext war sie wunderbar. Was ich zum Beispiel mache, als jemand, der sein ganzes Leben lang nur Elektro gefahren ist, Elektroautos, ich war ja die erste Generation, die das konnte. Ich lobe die fossilen Brennstoffe. Was die alles geleistet haben an Wohlstand, an Mobilitätsmöglichkeiten für uns, war genial, war fantastisch. Nur wir wissen, es ist eine endliche Ressource, sie hat andere Konsequenzen, jetzt müssen wir eben weiterkommen. Und dadurch löst man ein paar dieser Verhärtungen, die man jetzt gerade im Kulturkampf rund um das Thema Mobilität spürt, eigentlich ein bisschen auf, indem man sie zuerst lobt und dann sagt, es war ganz toll und ihr habt das super gemacht und fantastisch, wow. Und jetzt müssen wir ins nächste Zeitalter.
Warum polarisiert die Meinung in der Mobilität so stark zwischen Verbrennermotor und Elektromotor? Wenn ich unterwegs bin, wird mehr diskutiert über Diesel versus Elektroauto als über Photovoltaik am Dach und Ölheizung. Warum ist das so?
Naja, es geht natürlich ein bisschen immer auch darum, wie nah ist es an dem eigenen Alltag und dem Leben dran. Ja? Und so etwas wie die Energie im Haus bezogen wird oder die Hitze hergestellt wird, das ist noch relativ abstrakt. Aber wie ich mein Ding lenke, das ist schon noch was anderes. Und man muss sicherlich auch das in den historischen Kontext einordnen. Als Zukunftsforscher ist es auch wichtig zu wissen, wo die Trends hergekommen sind. Dieses Gefühl, jeder kann sein eigenes Auto haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, das war ja eine unglaubliche Freiheit, die da entstanden ist. Auch mit diesem amerikanischen Spirit damals mit so einhergegangen. Und das wird dann als persönliche Kritik an den früheren Idealen gewertet, wenn man das hinterfragt. Und deswegen rutscht man dann sehr schnell da in die Verteidigung. Also ich untersuche ja Generationenkonflikte und man sieht das durch ganz viele Felder. Ja, durch das Thema Klima, das ist ja auch, das hat sich ja sehr stark mit dem Mobilitätskonflikt vermengt oder ist vielleicht auch die Zündung dafür gewesen, dass da ja auch wieder diese Unterstellung war, ihr Alten mit euren Konsums- und Lebensformen habt die Welt ruiniert und unlebbar gemacht für uns. Und das führt natürlich sofort zu einer Defensivreaktion. Das ist sondern nachvollziehbar, weil die haben ja auch gedacht, sie machen was Gutes, nicht nur für die Gesellschaft, auch für sich. Das wird kritisiert und das hat sich dann mal in das Thema Mobilität bewegt. Bei Ernährung hat man es auch ganz stark gesehen. Ne? Eine Zeit lang gab es so diesen veganen Paleo-Kampf, der ist dann auch wieder geschwunden. Ja? Also der Kulturkampf wird irgendwie in Deutschland entlang der Bratwurst und hier am Schnitzel geführt, ne? Ist auch ganz gut so. Und auch in dem Thema Arbeit sieht man das mittlerweile. Also dieser Kulturkampf und Generationskampf zieht sich quer dadurch. Und Mobilität ist einfach etwas, und das hatten wir eingangs gesagt, das jeder hat, das jeder will, das jeder braucht. Und gerade deswegen streiten wir uns darüber. Und das ist aber auch gut so.
Es gibt ja Leute, die sagen, ich fahre nur Auto. Und dann gibt es Menschen wie dich, die sagen, ich weiß nicht, wie bist du vom Flughafen hier zum Studio gekommen zum Beispiel?
Diesmal E-Auto.
E-Auto, mhm. Tatsächlich. Und dann hast du auch ein Fahrrad, sagst du, also du hast einen Mobilitätsmix. Auch wenn du nicht E-Scooter fährst, aber ein paar Anbieter gibt es dann doch noch, zum Beispiel in Wien. Und es gibt aber Menschen, die haben von jedem dieser Anbieter eine App. Denen ist das egal, ich nehme den Scooter, der in der Nähe steht und habe die adäquate App. Andererseits das komplette Kontrastprogramm, jemand, der sagt, mein Auto und ich, wir sind unzertrennlich und ich bin nur mit dem Auto unterwegs. Ist das ein Generationenthema?
Nein, weil also wer sich mal ein bisschen reinschaut, das mache ich immer wieder ganz gerne, so die Autotuning-Branche, ja, da gibt es eine Menge so junge Freaks, die das lieben und das seien auch vergönnt. Das sind natürlich immer, und das ist so, ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Wir nehmen immer nur diese Randerscheinungen wahr, ja, weil natürlich die Medien das auch belohnen. Ja. Die Medien haben nicht, wie wir, den Luxus, 30 Minuten über so ein Thema in aller Fülle und auch Komplexität zu sprechen, sondern da kommen einfach die Headlines dann raus. Man hat das ja sehr schön auch gesehen anhand von dem Thema brennende Elektroautos. Also bei aller Liebe, aber der Homo sapiens muss schon verstehen, dass wenn wir eine brennbare Flüssigkeit in etwas reinstecken, dass es wahrscheinlicher brennen wird. Ja, wir wissen, Verbrenner sind viel gefährlicher, was Entzündung von Feuer angeht. Sie brennen halt nicht so lange, aber trotzdem medial ganz anders wahrgenommen. Wenn du diese Leute fragst, werden sie alle sagen, ja, ich habe auch schon Leute gehabt, die zu mir gekommen sind, sag mal, fühlst du nicht unsicher in dem Auto? Das könnte doch jederzeit anfangen zu brennen. Hm. Ja. Also was ich damit sagen möchte, ist, es geht da sehr stark auch um, was medial belohnt wird. Und das wären natürlich die Zuspitzungen. Ich kann dir garantieren, dass immer mehr Leute immer mehr Mobilitätsdienstleistungen annehmen, aber was natürlich die Zuspitzungen viel interessanter sind. Ja? Die Leute, also die Mengen an Artikeln, die es gab, jetzt wird das Lastenfahrrad zum neuen Statussymbol für diese blöden Grünen. Ja? Und ich wehre mich dagegen mit meinem Verbrenner. Ja? Das sind Randerscheinungen. Das kann man jetzt sehr schön laut hochspielen, aber am Ende ist das nicht wirklich relevant. Also was ich relevant fand zum Beispiel, wie meine Oma angefangen hat, sich wieder bewegen zu können ordentlich, indem sie, oder ihren Sport zu machen, indem sie sich ein Elektrofahrrad geholt hat. Wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft, die immer gesünder bleiben sollte, meines Erachtens. Solche Sachen, ja, die, also das kriegt niemand mit, weil das ist so, das ist halt nicht eine große Schlagzeile wert. Das ist nicht so dramatisch, nicht so konfliktgeladen. Das sind die Sachen, auf die ich schauen möchte und eben nicht so sehr, auch wenn es immer Spaß macht, sich an den Fridays für Hubraum-Klischees abzuarbeiten.
Jetzt gibt es ja nicht nur Verbrenner und nicht nur Elektromobilität. Du hast viele Punkte angesprochen. Woher kommt unser Verbrenner überhaupt? Warum gehen wir überhaupt hin zu einem alternativen Antrieb? Was ist mit dieser Technologieoffenheit dazwischen? Es gäbe auch noch andere Antriebsformen. Der Trend geht jetzt klar in eine Richtung. Wie nimmst du das wahr, diesen Mix?
Ja, dass man eben sagt, wir müssen offen für das sein, das so weit in der Zukunft liegt, dass wir das, was ganz klar in der nahen Zukunft liegt, jetzt gar nicht brauchen. Ja, das ist ein bisschen immer der Zugang dazu gewesen. Meines Erachtens, und das spürt man ja, ist, wenn man aus dem Nullsummenspieldenken rauskommt, sind die Mobilitätsformen und die Antriebe dafür, da ist alles offen. Ja, nur jetzt wissen wir von der Übersetzungskraft und von der Effizienz, ist ein elektrischer Motor ziemlich, ziemlich gut. Ja, also die Mengen, die Prozentsätze, die beim Verbrenner als Hitze logischerweise verschwinden, sind schon, ist gut für die Heizung, aber sonst war es das eigentlich schon. Also wir sehen, und ich glaube, das muss man wirklich auch in dem Kontext festhalten, es wird irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft, ob wir das noch erleben, weiß ich nicht, ganz kleine Nuklearreaktoren in einem Auto geben. Und dann musst du da nie irgendwas wieder reinladen für 100 Jahre und das Ding fährt. Bis dahin gibt es ein paar Übergangstechnologien. Elektro ist jetzt eine der größten davon. Das ist eine Sache, mit der wir uns auskennen. Wunderbar. Man soll trotzdem an dem anderen forschen. Aber wenn wir jetzt mal Elektromobilität und Elektroantriebe mit, ich sag's nochmal, quasi grenzenloser Energie, weil wir einfach so viel davon produzieren, dass wenn wir es nicht verwenden, es halt verpuffen muss, kombiniert, dann ist das doch auch eine geile Wachstumserzählung. Dann ist das geile, also dann nachhaltiger Hedonismus. Ja? Und ich selber bin ja auch jemand, ich meine, wir sind beides junge Männer, wir beschleunigen auch gerne, oder? Das war das Grundargument, warum ich mich in Elektroautos verliebt habe, ist einfach, weil ich die ganzen anderen verheizt habe damit. Ja? Also die Motive können ja auch vielschichtig sein, aber es ist in dem Sinne einfach, wenn man die Ladelogistik gut in den Griff bekommt, einfach eine bessere Technologie. Ja? Der Verbrenner war toll für seine Zeit, aber ähnlich wie unsere Lampen ja auch am Anfang 99% als Wärme abgegeben haben, jetzt immer weniger, müssen wir das halt auch irgendwann mit den Antrieben machen. In Effizienzfragen ganz, ganz wunderbar. Und hey, irgendwann in der Zukunft, das ist ja so schräg. Stell dir mal vor, ein Kind jetzt, weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn du jetzt welche hättest, die werden 2035, 2040 das junge Erwachsene. Und wenn die Diesel oder Benzin riechen, werden die sich nostalgisch an ihre schönen Urlaubsreisen nach Italien zurückerinnern mit ihren Eltern, aber die werden das nirgendwo mal reinfüllen. Ja? Und ich finde, in dem Szenario, wenn man das so aufzeichnet, dann sieht man, dass das Lust machen kann, das Thema. Ja? Also, dass verschiedene Mobilitätsformen, gerade Elektromobilität, immer mit dieser Verknappungsassoziation läuft, das war wahrscheinlich ein Marketingfehler dieser Branche, weil das ist es nicht. Ja? Also nachhaltiger Hedonismus, darauf habe ich Bock.
Wenn wir das so ganzheitlich betrachten, wie du es beschreibst, beginnt ja dieses Nachhaltigkeitskonzept nicht nur beim Kauf, sondern schon mit der Forschungsleistung, mit dem Abbau der Rohstoffe und diese Lifecycle-Rechnung, von der man in der Elektromobilität immer spricht, die ist einfach auch mindset-technisch wahrscheinlich nicht so leicht zu verarbeiten, wie ich kaufe einfach das Auto, fülle den Sprit ein und am Ende verkaufe ich es secondhand irgendwo auf einer Plattform oder rufe eine Nummer an, eine der Visitenkarten, die ich jeden Tag in meiner Seitenscheibe stecken habe.
Ja, also es trifft ja dann eine alte, diese Nullsummenlogik auf eine neue alte Technologie. Ich meine, das Schräge ist ja, diese Elektroscooter, die gab es schon im Jahre 1910. Ja, in Victorian England, da gibt es dann Bilder von so Grand Damen, schön angezogen auf diesen Elektroscootern. Die waren nur dann eben aufgrund von dem Fakt, dass du keine Apps dafür hattest, natürlich noch nicht mehrheitsfähig. Also im Rückspiegel werden wir auf den Verbrenner dann blicken und sagen, das war toll, aber das konnte so nicht weitergehen. Und das ist doch eigentlich meines Erachtens überhaupt keine schlechte Sache. So wie ich weiß nicht, wie du zum Pferdereiten stehst, aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht die ganze Zeit aufs Pferd muss. Mhm, ja?
Meistens auch, ja.
Meistens auch, ja eben. Also der Rückspiegel, also wir arbeiten immer sehr stark prognostisch, wir versuchen von der Gegenwart in die Zukunft zu schauen, aber man kann auch regnostisch schauen. Man setzt sich mal in eine Zukunft, die mobilitätsmäßig wünschenswert ist für uns, und das ist eine, wo es viel davon gibt, wo ich nicht davon genervt bin und wo es mir niemand sozusagen verknappt. Und sagen, wir arbeiten uns zurück. Wie sind wir von hier bis dahin gekommen? Und wenn man das aufzeigt und wenn man sich mal die Statistiken anschaut, auch global gesehen, kommen wir gerade in ganz vielen von diesen Sachen, sei es Elektroautoverkäufe, Solarentwicklung, Windgenerierung, auch Batterien, die werden ja auch immer besser, gerade ins exponentielle Wachstum rein. Das wird so schnell gehen. In den nächsten 10 Jahren werden wir danach dastehen und uns wundern, wie es uns überrumpelt hat. Und darauf freue ich mich auch. Wir haben ja alle, glaube ich, während Covid gelernt, wie schnell Exponentialität funktioniert und wie wir als Menschen damit nicht umgehen können. Ja, also deswegen auch mein Appell an all die Leute, die sich in diese Verknappungskulturkämpfe da reinbewegen, gerade ganz stark, oder auch das Autofahren zu ihrer, also Verbrennerfahren zu ihrer Identität machen. Versetzt euch mal in 2040, 2050. Stellt euch die Frage, was ist eine wünschenswerte Mobilitätszukunft? Und wenn man dann sagt, ja, ich will eigentlich, dass alles genauso noch ist wie heute, ja, es gibt ja viele, die das jetzt wollen, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen im Laufe seines Lebens zurückerinnern, dass das nie der Fall war. Genau wie wir es eingangs schon diskutiert hatten. Allein in unserem kurzen Lebenserfahrung hat sich schon so viel geändert in den Mobilitätsfragen. Genauso wird es 2040, 2050 auch sein. Und meine ideale Vision ist ja, dass wir in eine Welt kommen, wo wir dann so viel Nachhaltigkeit haben, dass man problemlos auch noch Oldtimer fahren kann. Ja, weil wir richtige Kreisläufe geschaffen haben und mit dem CO2 so umgehen, dass wir es wieder aus der Atmosphäre rausziehen. Das heißt in Baumform oder sonstiger Form, in industrieller Form. Und dann kann auch Opa und Oma oder wir unseren Kindern dann irgendwelche oder Großenkeln dann irgendwelche Diesel-Smellings oder Diesel-Tastings geben.
Vielleicht wäre auch das Pferdereiten populärer, wenn es eine App dafür gäbe und mich das Pferd abholt und ich nicht mit in den Stall muss.
So ein paar alte Traditionsformen kommen sicherlich jetzt wieder. Das Jagen ist auch nicht gestorben. Also ich wäre da vorsichtig. Ja.
Generell so dieser Trend, Sharing Economy. Airbnb hat keine Immobilien, Uber hat keine Fahrzeuge. Die Digitalisierung ermöglicht uns ja das überhaupt erst, dass ich einen Scooter irgendwo von nach B nutzen kann und stehen lassen kann und ich muss mich gar nicht darum kümmern, wer lädt den auf. Ja? Jetzt sagst du Bullshit.
Ja, weil erinnerst du dich an die Phase, wir beide als Generation, wir haben ja noch so diesen letzten Aufschwung des fossilen industriellen Millenniums noch sehr genossen. Ja? Also du bist auch aufgewachsen, es wird eigentlich alles immer besser. Mhm. Das war so die Einstellung, die wir hatten. Das hat sich ja jetzt irgendwie nicht ganz so bewahrheitet. Es musste auch zu diesem Bruch jetzt gerade kommen, den wir alle verspüren. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass das jetzt gerade geschieht. Bei uns hat man ja dann immer gesagt, sammle Momente, nicht Dinge. Ja, also postmaterielles Denken, das geht natürlich nur, wenn man sich das leisten kann. Das konnte man in so einem Aufschwungsgefühl, in so einem wirtschaftlichen Aufschwung auch. Und ich habe schon immer gesagt, so, ich glaube nicht, dass sich die tiefen Lebensträume so sehr verändert haben. Haus, Familiengründung, Auto, die jetzt als Gegentrends wahrgenommen werden. Ich meine, schau dir mal die Generation, die jünger ist als wir an. Die sind so konservativ wie noch nie. Ja, schau mal, wer wählt denn die ganzen reaktionären und konservativen Parteien? Die, vor allem die jungen Männer aus dieser Generation. Ja? Ich will meine eigene Höhle, ich will mein eigenes Pferd und ich will meine eigene Familie. Das sind tief human verankerte Werte. Und das habe ich schon immer gesagt, so dieses völlige Carsharing und so, das wird sich in dem Sinne nicht ganz so durchsetzen. Und das ist wieder, meines Erachtens, so ein bisschen ein Verknappungsdenken. Man sagt, wir haben nur so und so viel Platz und deswegen müssen wir das sinnvoller teilen. Nein, ich will ins Wachstum hinein. Und jetzt, es hat da zwei Elemente. Das eine ist, das Sharing war auch ein bisschen, das braucht einen hohen Vertrauensgrad innerhalb der Gesellschaft, der jetzt gerade einfach fehlt. Ich habe auch Car geshared ganz lange, bis ich gemerkt habe, dass im Laufe der Zeit die Zustände der Innenräume dieser Autos immer schlechter geworden sind. Ja. Irgendwann dann, als da irgendwie so Ketchup und da halb gegessene Leberkässemmel vorne drin ist, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist in Zeiten der Knappheit, in der wir jetzt gerade uns zumindest spüren, Status und Besitz wieder wichtig. Ja. Das wird immer zyklisch so laufen. Und wie du sagst, beim Auto ist es vielleicht doch etwas mit dem Besitz. Das ist ja auch so eine persönliche, abgeschirmte Mobilitätsblase, die man dann hat. Das kann ja auch fantastisch und sehr angenehm sein. Und bei kleineren Mobilitätsformen, genau wie du sagst, beim Scooter, beim Fahrrad und so weiter, da sind die Sharing-Optionen wunderbar, weil man sie auch meistens viel kürzer verwendet. Mhm. Also ich weiß, es ist immer frustrierend, weil vom Zukunftsforscher will man immer hören, ja, entweder wir sind gar nicht mehr mobil, wir sind alle nur mehr im Metaverse unterwegs, haha, ja, oder es kommt die mobilitätseierlegende Wollmilchsau, namentlich das fliegende Auto, und es hat sich hier alles gelöst und man kann so viel davon machen, wie man möchte. Und es ist halt ein sowohl als auch in dieser Mitte, und das macht meinen Beruf dafür auch relativ zukunftsfähig.
Das Teuerste, das sich Otto Normalverbraucher kauft im Leben, ist, wenn überhaupt, eine Immobilie, und gleich danach kommt meistens das Auto. Jetzt wissen wir aber, das Auto steht die größte Zeit des Tages, steht das einfach nur herum. Mein Bedürfnis nach Mobilität, von A nach B zu kommen, das kann ich auch mit einem günstigen Fahrzeug. Also wenn ich sage, ich möchte, dass das Auto hier vor der Tür steht, da bin nur ich drin, und da sage ich Dinge im Straßenverkehr in meinem Faradayschen Käfig. Du sagst, diese geschützte Atmosphäre, da wünsche ich dem gegenüber Dinge, die würde ich ihm persönlich vielleicht gar nicht sagen in der Ausnahmesituation. Also geht es da noch um Mobilität?
Da geht es stark um Emotionen eigentlich am Ende des Tages. Und gerade bei dem, was du sagst, die stehen ja 2% der Zeit werden Autos gefahren oder so, dann stehen sie nur rum. Es ist schwierig, wenn die Autos sozusagen immer von Menschen gefahren werden müssen. Aber 2050, 2040 fährt sich das Ding, je nachdem, wo du wohnst natürlich, in der italienischen Kleinstadt wird es noch ein bisschen länger dauern, selbst vor die Tür, und dann steigst du ein. Ist ja ganz klar. Also diese, vielleicht waren wir ein bisschen zu früh auch für das Sharing dran, und vielleicht ist auch dieser Rückzug wieder, wie du sagst, in die eigene kleinere Blase, ist ja auch ein total nachvollziehbares Bedürfnis. Deswegen braucht es jetzt auch gar kurz diesen Gegentrend, was das angeht. Aber im Ende würde es ganz sicher so sein, wie du sagst. Nur ich glaube eben, da kommt dann noch die Komponente, das ganz interessante Konzept, den digitalen Chauffeur. Ja. Ich habe meinen digitalen Chauffeur, und wenn ich mich in ein Auto hineinsetze, dann lädt er sich da rein und fährt mich. Und dann, wenn ich aussteige, geht er wieder mit mir mit, auch aus Datenschutzgründen, vielleicht eine ganz gute Angelegenheit. Und dann notfalls schicke ich den Chauffeur halt, wenn das Auto nicht vor meiner Tür steht, digital rüber in das Auto, und es wird mir vor die Tür gefahren. Ist doch wunderbar. Also Carsharing mit richtig gutem automatisierten Fahren, dann ist es richtig mehrheitsfähig. Bis dahin dauert es noch ein bisschen. Mhm.
Robotaxis ganz generell, wir hatten das Thema hier im Podcast auch schon. Das geht schon in die Richtung, von der du jetzt sprichst. Wie zukunftsfähig siehst du das hier bei uns in Österreich zum Beispiel?
Naja, das Problem, das merken wir auch alle, warum haben wir Flugangst und, ist ja immer die Kontrolle abgeben, ist schwer. Vor allem für uns junge Männer. Ne? Und das wird sicherlich noch einen kulturellen Wandel ein bisschen mit sich ziehen. Nur jetzt wissen wir alle zum Beispiel, tief darin wissen wir es ja eigentlich. Auf der Autobahn zum Beispiel, da ist das selbstfahrende Auto besser. Kein Sekundenschlaf, schaut nicht aufs Handy, wir alle tun es. Gesteht es euch ein. Und da macht es sehr viel Sinn. In hochkomplexen Situationen wie Großstadtverkehr, da wird es noch viel länger dauern. Ne? Aber wenn ich mir denke, mein Fahrverhalten ist so, ich navigiere als Mensch mich durch die Stadt durch, weil es eben sehr komplex ist, auch vielleicht aus Haftungsgründen, und fahre auf eine fixierte Spur Autobahn, die wir ja schon haben, so haben wir es schon seit Ewigkeiten, und da klinke ich es ein und dann kann ich völlig handsfree fahren, dann ist schon so viel Mobilität gewonnen. Ja? Und so viel, in Anführungszeichen, Freizeit, ja? Denkt man sich ja dann. Oder Zeit zum Arbeiten oder was weiß ich. Also es wird jetzt eine sehr lange Phase, glaube ich, geben, wo das so zweigeteilt wird. Es wird automatisierte Straßen geben, weil wir alle wissen, wir könnten jetzt problemlos in der Wüste aus dem Boden eine Stadt stampfen, wo die Dinger völlig selbstständig fahren. Das Problem ist nicht die neue Technologie, sondern die Integration in unseren Alltag, in unsere Realität, in unsere Infrastruktur. Das sehen wir auch beim Ladenetz und. Das ist immer das Problem bei neuer Mobilitätstechnologie. Und das heißt, es wird jetzt eben eine Zeit lang, in den nächsten 10 Jahren kann ich mir gut vorstellen, Autobahn fährt das Ding von selbst. Aufpassen bei den Baustellen. Und in den Städten, in den hochkomplexen Verkehrssituationen muss noch der Mensch. Weil dafür sind wir, da sind wir besser drin. Ja, mit diesen hochkomplexen Situationen umzugehen, das können wir als Homo sapiens sehr gut. Wir können aber nicht gut lange bei immer gleichbleibendem Fahrmuster, nämlich 2 Spuren halten, die uns die ganze Zeit konzentrieren, das kann die Maschine besser. Ja, da finde ich es ganz gut, wenn wir uns da mal jetzt eine Zeit lang in eine gute Symbiose mit der Maschine begeben. Weil, ich meine, stell dir mal vor, du kannst das Ding bauen, wie du möchtest. Die KI kann so gut sein, wie sie möchte. Schick das mal durch eine italienische Kleinstadt. Good luck. Ja, aber die Autobahn, wunderbar.
Amalfi-Küste könnte schwierig werden.
Genau, wir ergänzen uns, wir Menschen und wir Maschinen. Ist doch super.
Tristan Horx, vielen, vielen Dank für deinen Blick in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit heute. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Und vor allem bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen hier bei Was uns bewegt.